brauche jetzt viel Weisheit, welche Punkte von den vielen Dingen, die das Wort Gottes so bringt über Leiterschaft, jetzt noch so dran sind, und dann wollen wir auch noch Zeit haben für Fragen, weil wenn wir es heute Nacht nicht schaffen, morgen werden wir es bestimmt nicht schaffen. Wer hat gesagt, dass wir heute um 11 fertig sein sollen? Das hat ja niemand gesagt. Und wenn deine U-Bahn fährt, dann entscheide, ob du mitfahren willst oder ob du sie fahren lässt. Oder Bus oder Esel oder ich weiß nicht, was ihr hier habt hier in der Provinz. Ich weiß es nicht. So, heute Morgen habe ich ein bisschen gelehrt. Und wenn du nicht da warst, dann besorg dir doch die CD. Und ich habe gelehrt über die geistliche Struktur in der Gemeinde, dass nach dem Plan Gottes, und Menschen haben kein Recht, diesen Plan zu ändern. Auch wenn sie es noch so gut meinen und dann sagen, ja, das haben wir von der Nachbargemeinde so übernommen. Das ist keine Entschuldigung. Gott hat uns sein Wort gegeben. Und Gottes Plan ist Teamleiterschaft. Älteste im Heiligen Geist. Weil die Sache ist die, ein wirkliches Team, wo Menschen, Männer sich auf Augenhöhe begegnen und sich ergänzen und in hundertprozentiger Übereinstimmung Entscheidungen fällen, ist ein Wunder. Entweder es ist von Gott oder es funktioniert nicht. Den starken Mann, der fünf Leute bricht und sie zu Nickern macht, das kann man ohne Heiligen Geist. Aber 4, 5, 6 Männer, die in Herzensverbundenheit und Vertrauen einstimmige Entscheidungen treffen für die Gemeinde, das kann nur der Heilige Geist. So alleine an diesem kleinen Gesichtspunkt siehst du schon, wie genial Gott ist. Und an jeder Stelle können wir aussteigen aus dem Plan Gottes und einen Ishmael im Fleisch erzeugen, der viel leichter ist, viel einfacher zu erreichen ist. Aber für einen Ishmael wird ein Preis bezahlt, den wir nicht bezahlen wollen. Für eine fleischliche Lösung müssen wir am Ende draufzahlen. Und diesen Preis wollen wir nicht bezahlen. So, wir haben keine Alternative. Wir sind verurteilt zu Einheit. Und Einheit kommt nur in Zerbrochenheit zustande. Das heißt, wo jeder alles niedergelegt hat, wo keiner irgendetwas beansprucht, sondern wo alle alles hingelegt haben und wo wir vertrauen, Gott redet auch zu den anderen. Und wenn alle anderen meinen, ich bin jetzt dran, zum Beispiel, sagen wir mal, in meinem Ältestenteam, alle haben die klare Gewissheit vom Herrn, ich bin jetzt dran für einen bestimmten neuen Dienst in der Gemeinde. Nur ich kann das nicht nachvollziehen. Dann sagt die Demut, halte es für möglich, dass die Brüder mehr wissen als du. Geh nicht von dir aus, sondern sei offen, es könnte vom Herrn sein. Sei offen und frag den Herrn. So viele Menschen sind zurückgehalten und können ihr ganzes Potenzial nicht ausschöpfen, weil sie bestimmen, was sie können und was sie nicht können. Und werden von Angst, von Minderwertigkeit und von allen möglichen Dingen zurückgehalten. Aber wenn wir im Team sind und alle sagen, hey, wir wissen, dass du das hast, Gott hat dir das gegeben, du kannst das. Und sie legen keinen Druck auf mich. Ich sage, Herr, ist das wirklich so? Der sagt, Dann kann ich einen Schritt im Glauben gehen und dann tue ich etwas, was ich nie getan habe und siehe da. Ich merke, dass das wirklich von Gott ist, funktioniert. Hätte ich nie gedacht, hätte ich mich nie getraut. Durch Vertrauen gegenüber Ältesten bin ich in meinen Dienst gekommen. Sie haben eines Tages gesagt, wir möchten, dass du das Wort verkündigst. 15 Minuten vor der Gebetsnacht, nur 15 Minuten, kleine Einleitung. Ich dachte, ich verhöre mich. Ich hätte 20 Leute aufzählen können, die man hätte fragen können. Und das hätte Sinn gemacht. Aber ich hätte eins gewusst, unter diesen 20 bin ich nicht. Die müssen sich vertan haben. Das kann doch nicht sein. Und nur weil ich ein Versprechen gegeben habe, ich werde tun, was die Ältesten mir sagen, solange sie mir sagen, sie haben das vom Herrn, habe ich gesagt, okay, auf eure Gefahr, ich mache das. Und ich war absolut sicher, das wird eine Katastrophe und dann werden sie nie wieder solche dummen Gedanken haben. Das ist, wie ich zum Predigen gekommen bin. Ich habe geschlottert, ich habe solche Angst gehabt. Ich wusste, ich kann das nicht. Und als ich dann einfach im Glaubensvertrauen, im Gehorsam meinen Ältesten gegenüber getan habe, ich fühlte mich so elend. Das war so furchtbar. Und die Leute taten mir leid, die mich da sehen mussten, wie ich mich abquäle. Das war so schrecklich. Und mein einziger Trost während dieser 15 Minuten, wo ich da so holperig da meine kleine Einleitung zum Gebet gebracht habe, mein einziger Trost war, jetzt sehen die Ältesten, dass ich das nicht kann und lassen mich in Ruhe und werden mich nie wieder fragen. Nie wieder. Und nach dieser Einleitung, nach der Gebetsnacht, Leute aus der Gemeinde kamen. Boah, das war stark, es hat mich echt ermutigt. Mann, echt gut. Ich guckte sie an und sagte, komm, erzähl mir doch nichts. Es war doch eine Katastrophe. Du weißt, es ist furchtbar. Ich weiß, es war furchtbar. Also komm, was soll das? Und dann kamen die Ältesten. Es war gut, Bruder. Bis bald wieder dran. Wir freuen uns schon. Warum erzähle ich das? Älteste sind dazu da, Potenziale in der Gemeinde zu entdecken. Und oftmals, du bist der Letzte, der das Potenzial, das Gott dir gegeben hat, entdeckt. Und andere sehen etwas in dir, was du noch nicht siehst. Und wenn da nicht ein militärischer Gehorsam ist in der Gemeinde, sondern ein Vertrauen, das sind meine Ältesten, die haben mich lieb, die beten für mich. Die wollen mein Bestes, die tun alles, damit ich in den Plan Gottes hineinkomme. Und weil die mich so freundlich bitten, ich tue etwas, wovor meine Knie schlottern. Und ich bin geneigt, mehr ihnen zu glauben, als meinen Ängsten zu glauben. Und so werden Menschen entkorkt und freigesetzt in das hinein. Und eine wesentliche Aufgabe dieses Hirtendienstes, den die Ältesten tun, ist neben der Betreuung der Menschen, neben der Ermutigung, der Erbauung, der Mahnung, der Warnung, der Seelsorge, der Hilfe. Eine wesentliche Aufgabe der Ältesten ist, Menschen freizusetzen in ihre Berufung. Aber die Ein-Mann-Kapelle hat kein Interesse, dass andere eine Begabung entdecken und dass andere etwas tun. Weil dann ist es nicht mehr eine Ein-Mann-Kapelle. Dann geht der Applaus vielleicht in eine andere Richtung. Aber Älteste nach dem Herzen Gottes freuen sich, wenn Menschen freigesetzt werden und wenn Menschen in ihren Dienst und ihre Berufung und in die Salbung kommen. Und sie freuen sich ganz besonders, wenn diese Menschen schlussendlich Größeres tun als sie selber. Das ist wahre Ältestenschaft. Sie fürchten keine Konkurrenz. Sie begehren, dass ihre geistlichen Kinder Größeres und Stärkeres und Schöneres und Mächtigeres sehen als sie selber. Das ist ihr Verlangen, das ist ihre Freude. Gemeinde sollte eigentlich ein Ort der Zubereitung werden. Nicht nur ein Ort der Heilung, auch ein Ort der Zubereitung, wo Dienste geweckt und gefördert und entwickelt werden. Wir haben nur deswegen Bibelschulen, weil die Gemeinde nicht die Gemeinde ist. Dank sei Gott für Bibelschulen. Ich lehre gerne auf Bibelschulen, sei es meiner Lieblingsbeschäftigung. Aber Bibelschulen sind nur eine Notlösung, weil die Gemeinde nicht die Gemeinde ist. Und wenn die Gemeinde wird, werden die Bibelschulen schließen. Weil wir brauchen sie nicht mehr. Denn die Gemeinde hat gegenüber einer Bibelschule, wenn die Gemeinde ist, so viele Vorteile. Wir haben die Leute bei uns, wir haben sie im Alltag. Wir sehen sie in ihrem gewachsenen Umfeld, in ihren Beziehungen. Das ist etwas ganz, ganz anderes und ganz, ganz Wichtiges. Und die Ältesten, weil sie das Herz Gottes haben, weil sie wollen, dass das Reich Gottes gebaut wird. Ihr Herz ist nicht nur für die Gemeinde. Ihr Herz ist nicht, die Gemeinde muss groß werden, bekannt werden oder eine Megachurch werden. Ihr Herz ist, das Reich Gottes soll kommen. Und was viele Pastoren nicht bedenken, vielleicht hat der Herr als Berufung für eine Gemeinde, dass sie eine Gemeinde wird von 80 Leuten und nie größer wird, aber jedes Jahr 10 aus dem Missionsfeld katapultiert. Das ist, was die Wachstumsfanatiker vergessen. Meine Gemeinde soll groß werden und wachsen. Ja, warum? Was hat Gott gesagt? Wie groß wird sie werden? Ja, wir bauen die größte Gemeinde im ganzen Land. Wirklich? Hat Gott das gesagt? Ja, der andere will auch die Größte haben, also müssen wir uns noch mehr anstrengen. Menschen, die in Gott ruhen, haben keine Konkurrenz. Sie müssen nichts beweisen. Sie müssen nicht andere überholen. Sie können sich freuen über den Segen der Nachbargemeinde. Aber Pastoren, die eine starke Gemeinde brauchen, um ihr schwaches Ego zu stärken, kriegen Ängste, wenn die andere Gemeinde wächst. Und deswegen darf keiner die Gemeinde verlassen. Und sie bauen einen hohen Zaun um die Gemeinde. Ja. Mit Hunden. Und Wachtürme. Und Selbstschussanlagen. Und dann sagen sie, seht ihr, der hat versucht zu entkommen. Und seht, was für ein Wrack er jetzt ist. So wagt es ja nicht. Und überhaupt, ihr dürft gar nicht woanders hingehen, ihr dürft gar nicht woanders euch orientieren, weil alles, was ihr braucht, ist alles hier. Und die armen, halb verhungerten Schafe schauen und scharren, ob sie noch ein Grashelmchen finden können. Hirten nach dem Herzen Gottes bauen keine Zäune um die Gemeinde. Jeder darf rein und jeder darf raus. Und jeder, der rausgeht, wird gesegnet. Und nicht verflucht. Gesegnet und nicht verflucht. Hirten nach dem Herzen Gottes verfluchen keine Menschen. Sie hüten sich, weil sie wissen, dieser Fluch wird auf sie zurückkommen. Sie hüten sich. Sogar wenn Menschen aus falschen Gründen die Gemeinde verlassen, sie werden sie segnen. Und Hirten nach dem Herzen Gottes werden jeden Gemeinde Austritt oder jedes Verlassen der Gemeinde nutzen. Sagen, Bruder, klar, du darfst gehen. Schwester, du darfst gehen. Aber bevor du gehst, lass uns eine Tasse Kaffee trinken. Und sag mir, warum du gehst. Ich will hören, warum du gehst. Wenn nur die Pastoren diesen kleinen Rat befolgen würden, wie viel würden sie lernen über sich selbst und über ihren Dienst und über ihre Gemeinde? Statt zu hören, warum die Leute gehen, verfluchen sie und sagen, wir sind die Bösen und der Herr trennt jetzt Spreu von Weizen und wir sind froh, dass die weg sind. Und all diese Dinge, ja, das habe ich viele Male gehört, viele Male. Viele Male. Hirten nach dem Herzen Gottes haben ein Herz für das Reich Gottes. Und wenn jemand meint, er kann in einer anderen Gemeinde besser wachsen, dann haben wir keine Veranlassung, da ein Fragezeichen hinterzumachen oder ihm Bösartigkeit zu unterstellen. Sondern wir segnen jeden und wir halten die Tür offen und sagen, wenn du irgendwann entdeckst, dass doch hier es besser ist für dich, du darfst jederzeit zurückkommen. Aber einen, den du verflucht hast, sogar wenn der wollte, der wird nicht wieder zurückkommen. Der wird nicht wieder zurückkommen. Und die Worte von Leiter haben Macht. Und Worte sind wie Waffen, sind wie Speere, sind wie Spieße. Sind Waffen, die stechen und schneiden und verletzen. Wir dürfen niemals verfluchende Worte sprechen über Menschen, egal was sie uns angetan haben, niemals. Sondern wir segnen. Und wir segnen, weil wir überleben wollen. Weil wir eine Zukunft haben. Weil Gott noch etwas hat für uns. Darum segnen wir. So, Älteste nach dem Herzen Gottes sind solche, die sich ausstrecken nach Gott. Sie wollen Gott kennenlernen und deswegen verbringen sie Zeit gemeinsam vor Gott. Nicht mit Planungen der nächsten Aktivitäten, sondern mit Anbetung, mit Warten auf Gott. Da teilt sich Gott mit. Und wenn eine Ältestenschaft nicht zusammen betet und zusammen die Gegenwart Gottes erlebt und genießt, warum soll die Gegenwart Gottes in die Gemeinde kommen? Was nicht in der Ältestenschaft ist, kommt nicht in die Gemeinde. Die Ältestenschaft ist das Herz der Gemeinde. Ich habe einmal zu einem Ältestenteam gesagt, wenn ihr weiter diskutiert und plant und redet und macht und tut ohne Ende und nicht mehr wie früher euch Zeit nimmt, Gott anzubeten, dann hört das Herz der Gemeinde auf zu schlagen. Und wenn das Herz der Gemeinde aufhört zu schlagen, wirst du sie bald beerdigen können. Ungefähr 2 Jahre später wurde die Gemeinde beerdigt. Älteste, die in Wertschätzung und Offenheit und Vertrauen und Transparenz und Hingabe aneinander Gott dienen, das ist das Herz einer lebendigen Gemeinde. Und das kostet eine Menge. Aber es ist wert. Es ist es wert. Und Gott möchte, dass die Ältesten vor Gott stehen. Und dass sie zuallererst Priester sind. Sie sind Priester vor Gott. Sie stehen vor Gott und sie warten auf den Herrn. Und sie empfangen gemeinschaftlich vom Herrn die Sicht Gottes für die Gemeinde, die Sicht Gottes für einzelne Leute, die Lösungen Gottes für bestimmte Probleme in Ehen, in Familien, in irgendwelchen Situationen. Die Ältesten bekommen den Plan Gottes. Wie können wir Menschen fördern und freisetzen und helfen, in das reinzukommen, was Gott hat? Sie sind nicht daran interessiert, gesehen zu werden. Sie sind nicht daran interessiert, die Gemeinde abzurichten, ihnen möglichst viel Applaus und Ehre zu geben. Sondern sie sind daran interessiert, die Gemeinde vor Gott zu bringen. Falsche Leiterschaft bindet Menschen an sich selbst. Wahre Leiterschaft bindet Menschen an den Herrn. Das ist ein wesentliches Merkmal der Unterscheidung eines gesunden von einem falschen Dienst. Wahre Leiterschaft will nicht eine Abhängigkeit haben von Menschen, sondern will Menschen abhängig machen vom Herrn. Das heißt nicht, dass diese Leute nicht hin und wieder Rat brauchen oder Korrektur brauchen. Aber die erste Quelle des Lebens ist der Herr selbst für sie. Und die Ältesten nach dem Herzen Gottes werden Menschen motivieren, Gott zu suchen und sie möglichst schnell in die Freiheit und in die Mündigkeit zu bringen. Aber wenn da ein Loch ist und ein Defizit ist, wenn da der Dienst gebraucht wird, um unser schwaches, krankes Ego stark zu machen, dann werden wir niemals Interesse haben, Menschen näher zu Gott zu bringen, sondern sie müssen zu uns kommen. Und die Bibel redet davon, hab Acht auf Leute, die Jünger abziehen hinter sich her. Paulus warnt davor. Falsche Leiterschaft spaltet den Leib. Und wahre Leiterschaft bringt wirkliche Einheit, wirkliche Versöhnung, wirkliche Beziehung mit Gott. Und wenn Beziehung mit Gott da ist, dann kommt auch Beziehung untereinander. Kommt eine schöne Schriftstelle in den Sinn. In Jeremia 31 heißt es, ich will die Seele der Priester mit Fett laben. Und mein Volk wird sich an all meinem Guten sättigen, spricht der Herr. Das haben wir Mühe, wenn wir das so wortwörtlich nehmen, zu verstehen, weil heute sich an Fett zu laben, das ist mindestens bei den Schwestern, das ist der Gräuel schlechthin. Ja, so kalorienbewusst, wie wir sind, mindestens in der Theorie. Ja, also das ist nichts Attraktives, aber das musst du schon im Kontext der Kultur sehen. Es ist ein Bild für das Fett, und das ist heute noch in manchen Kulturen so, das Fett am Essen ist das Kostbarste, es ist am wichtigsten. Ja? Geh mal nach Zentralasien, da geben sie dir so ein Braten, die Hälfte besteht nur aus Fett, und das finden die klasse. Und ich kann gar nicht verstehen, dass du das nicht so toll findest. Und dann brauchen wir Gnade, weil der Herr hat gesagt, wenn du nach Hause gehst, dann isst, was sie dir vorgesetzt haben. Dann sagst du, Herr, Gnade, und dann durch. Und dann trainiert man so zu essen, dass möglichst wenig essbare Substanz die Geschmacksknospen auf der Zunge berührt. Und man muss die immer dran vorbeischleusen, die Bissen, dass man möglichst wenig schmeckt. Man kann das trainieren. Die Gnade befähigt uns. Das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist, es ist ein Bild für, die Priester haben eine solche Nähe zu Gott, dass sie in Gott ihre Erfüllung haben, ihre Befriedigung haben, ihre Sättigung haben. Alles, was sie brauchen, finden sie in der Gemeinschaft mit Gott. Nicht in der Frucht ihres Dienstes. Wenn ein Leiter aufhört, sich von Gott zu ernähren und sich ernährt von der Frucht seines Dienstes, wird er sehr bald die Peitsche auspacken. Und dann wird er sie schlagen, die Herde, und sagen, höher, schneller, weiter, mehr, wie Pharao, bringt mir mehr Ergebnisse. Weil von den Ergebnissen, von dem Wachstum, von der Frucht, von dem Einfluss, davon lebt ja dann dieser Leiter. Und darum muss er ein Treiber werden. Und Gott sagt, wenn die Seele der Priester mit Fett gelabt ist, dann wird das Volk sich an allem Guten sättigen. Dem Volk geht's gut, wenn es den Priestern gut geht. Hast du eine Weisheit drin? Und wie viel getriebene, gestresste, halb ausgebrannte oder ganz ausgebrannte Diener Gottes findet man. Und Ausbrennen kommt nicht, weil der arme Mann so viel zu tun hat, sondern weil er aufgehört hat, sein Herz zu bewahren, weil er aufgehört hat, in der Balance zu leben, weil er sich angewöhnt hat, zu geben, zu geben, zu geben und zu arbeiten und den Leuten etwas zu geben, was er gar nicht von Gott bekommen hat. Und das ist ein Betrug. Und unsere Aufgabe für jeden Christen und ganz speziell für die Leiterschaft ist, sich zu freuen in Gott. Und die Freude und die Geborgenheit und die Anerkennung und die Wertschätzung in Gott zu bekommen und zu behalten. Das ist die Herausforderung. Und da heraus dienen wir. Aus dem, was wir von Gott bekommen haben, da heraus dienen wir. Das ist wahrer Dienst. Und dann wird es ein Dienst sein ohne Nebenwirkungen. Der nicht Menschen kaputt macht. Das Volk wird sich freuen an allem Guten. Das ist die Aufgabe von jedem Christen, aber ganz speziell von jedem Hauskreisleiter, von jedem, der irgendwo ein Team leitet und von jedem Ältesten. Das ist die Herausforderung. Gott will gefunden werden und er möchte, dass wir unsere Bedürfnisse, die wir haben das Bedürfnis, wir wollen fühlen, dass wir wertvoll sind. Das ist ein Bedürfnis, darüber kannst du nicht Buße tun, das hast du. Das hat Gott dir gegeben. Aber die Frage ist, auf welchem Mittel, auf welchem Wege erfüllst du dieses Bedürfnis? Indem du versuchst, was Bedeutendes zu schaffen? Eine große Gemeinde? Dir einen Namen zu machen? Oder in der Beziehung, in der Gemeinschaft mit Gott? Wo ich die Wertschätzung des Vaters erlebe. Und wo der Vater ausdrückt, wie wichtig ich für ihn bin. Nicht, weil ich so was Tolles tue für ihn, sondern weil ich sein Sohn bin. Weil du seine Tochter bist. Diese Bedürfnisse nach Geborgenheit, nach bedingungsloser Anerkennung, die sind ganz tief da. Und kein Mensch kann diese Bedürfnisse erfüllen. Du bist so gemacht mit einem Loch im Herzen. Und Gott ist der Einzige, der dieses Loch füllen kann. So bist du gemacht. Und wenn wir das für uns verstehen, dann haben wir auch das Bedürfnis, da wo wir Einfluss haben, in unserem Freundeskreis, in unserem Hauskreis, in dem Dienstteam, Menschen zu ermutigen, näher zu Gott zu kommen und Gott zu erleben und zu genießen und zuzunehmen in der Fähigkeit, sich an ihm zu freuen und sich in ihm satt zu trinken. In ihm gestärkt zu werden. Das ist wahrer Dienst. Gesättigte Leute in der Gemeinde sind willige Leute. Und sie arbeiten nicht, weil sie die Hoffnung haben, wenn sie genug gearbeitet haben, werden sie belohnt. Sondern sie werden belohnt von Gott für gar nichts. Und deswegen arbeiten sie. Ja, das ist doch, das ist der Plan Gottes. Das Leben von Adam fing an mit einem Feiertag. Er wurde am letzten Tag geschaffen und gleich kam der Feiertag. Ja, was hat er denn schon gemacht? Gar nichts. So, das ist Gott. Es beginnt mit Gnade. Und weil wir Gnade empfangen haben, darum arbeiten wir dann. Darum geben wir. Darum dienen wir. Wir dienen nicht, um Gnade zu empfangen. Wir dienen nicht, um Anerkennung zu empfangen, sondern weil wir gesättigt sind und empfangen haben. Deswegen geben wir von dem, was wir bekommen haben. Das ist Dienst. Und wo dieses wichtige Prinzip verlassen wird, fängt es an zu knirschen in der Gemeinde. Und wenn wir die Knirschgeräusche nicht richtig deuten können und denken, ach, wir müssen uns nur mehr anstrengen. Dann wird es bald knirschen und krachen. Wir brauchen Experten, die Knirschgeräusche hören können, schon in der kleinsten Dimension. Und die sagen, hallo, bei euch knirscht es. Stellt das ab. Warum knirscht es? Weil das Öl fehlt. Gesunde Leiterschaft ist Leiterschaft, die Gott vertraut und die einander vertraut. Und die in Hingabe aneinander lebt, einander vertraut und offen ist und sich ergänzt. Und wo jeder weiß, ich brauche Ergänzung und ich habe meine schwachen Stellen und ich habe meine blinden Flecke und ich habe deswegen meine Brüder, die mir helfen und die an der Stelle stark sind, wo ich schwach bin. Und so können wir uns ergänzen. Und die Ein-Mann-Kapelle war nie der Plan Gottes. Aber für eine gewisse Zeit hat Gott die One-Man-Show gesegnet, weil es nichts Besseres gab. Aber jetzt ist das auf dem Markt, ihr Lieben. Der Standard ist Team. Das ist auf dem Markt jetzt. Und jeder, der das ignoriert, wird erleben, dass es in seinem Dienst knirscht und dass es Probleme gibt. Und diese Probleme sind ein Symptom, dass sie sagen, Herr, es knirscht. Warum knirscht es? Und so viele überfahren alle Symptome und überhören alle Warnmeldungen und fahren immer weiter bis zum Kolbenfresser. Aber wenn die rote Lampe leuchtet und sagt, du sollst Öl nachtanken, du sagst nicht, ach, die Lampe ist kaputt, die Lampe stört mich. Ignoriere die Lampe und der Motor wird zeigen, die Lampe hatte doch recht. Hast du schon mal einen Kolbenfresser gehabt? Ja, ich hatte schon. Das ist eine hässliche Angelegenheit. Das ist eine ganz hässliche Angelegenheit. Vor allem, wenn das auf der Autobahn passiert. Das ist eine ganz hässliche Angelegenheit. Hirten nach dem Herzen Gottes. Sie dienen der Herde. Und sie sind sanft. Sie sind freundlich. Sie sind ansprechbar. Sie sind korrigierbar. Man kann sie fragen. Man kann sagen, warum tut ihr das? Was ist dahinter? Ich kenne Leute, die aus einer Gemeinde geflogen sind, weil sie gesagt haben, ich möchte einmal wissen, wo die Gelder bleiben, die wir hier immer zusammenlegen. Und sie sind wegen dieser frechen, angeblich frechen und dreisten Frage rausgeschmissen worden. Wenn du Spenden gibst in die Gemeinde, du hast ein Recht zu erfahren, was mit diesen Geldern passiert. Du hast ein Recht. Und die Ältesten nach dem Herzen Gottes werden mit Freude die Bücher aufschlagen und sagen, bitte, schau hinein, schau dir alles an. Da ist nichts verborgen. Du darfst das alles sehen. Aber sie geben auch Schutz für die Herde. Und in ihrem Schutz geben sind sie sehr stark. Die Ältesten geben Schutz für die Herde. Sie erlauben nicht Wölfe reinzukommen. Sie erlauben nicht falsche Dienste hineinzukommen. Und welche Lehre, welche Richtung, welche Dienste in die Gemeinde kommen, bestimmt nicht die Gemeinde, sondern bestimmen die Ältesten. Und da kann nicht jemand daherkommen und sagen, ja, aber mein Lieblingsprediger will die Ältestenschaft nicht und deswegen öffne ich mein Wohnzimmer und mein Hauskreis und dann darf der durch die Hintertür so in die Gemeinde hineinwirken. Wenn die Ältesten einen Dienst nicht zulassen, hat keine Person in der Gemeinde das Recht, diesen Dienst durch die Hintertür in die Gemeinde hineinzubringen. Die Ältesten haben die Regierungsgewalt. Sie werden dir erklären, mindestens so, dass es irgendwie plausibel ist, vielleicht nicht in alle Einzelheiten gehen, aber doch so, dass es plausibel ist, warum sie diesen oder jenen Dienst nicht zulassen können. Aber die Ältesten sind die, die im Tor sitzen, sind die, die bestimmen, wer geht rein und wer geht raus. Die Ältesten regieren und bestimmen, welcher Geist reden darf in der Gemeinde. Und da können wir nicht sagen, ja, aber das ist aber mein Lieblingsprediger. Wenn du einen Lieblingsprediger hast, vor dem die Ältesten warnen, solltest du ganz dringend dein geistiges Leben checken. Und wenn du herausfindest, an deinem Lieblingsprediger ist nichts falsch, aber deine Ältesten sind blind, dann brauchst du neue Älteste. Aber bleibe nicht in einer Gemeinde, wo du nicht übereinstimmst mit der geistlichen Sicht der Ältestenschaft. Entweder du kannst deine Sicht ändern oder du musst eine Ältestenschaft finden, mit der du übereinstimmst. Und wie viele Leute kenne ich, die sind in der Gemeinde und sie haben innerlich schon die Ältesten abgeschrieben und haben gesagt, die haben ja keinen Durchblick. Und ihr Herz ist offen für die skurrilsten und sonderbarsten und exotischsten Wanderprediger, die so durchs Land tingeln. Und am liebsten in kleinen Wohnzimmern ihr Unwesen treiben und ihre Prophetien verbreiten, wo niemand prüfen kann, wo das alles im Verborgenen geschieht. Und wie viel Durcheinander, wie viel Irrlehre, wie viel Verwirrung kommt durch Dienste im Land zustande, die unter keiner geistlichen Aufsicht sind und die keiner geistlichen Autorität unterstehen. Und Schafe, die selber nicht ihren eigenen Ältesten vertrauen, geben diesen Männern und Frauen immer wieder eine Plattform. Und das muss aufhören. Und die Ältesten regieren in der Gemeinde, nicht die Herde. Und wenn es darum geht, Wölfe abzuwehren, dann können die Ältesten sehr stark werden und können sehr massiv werden und sehr energisch werden. Und du solltest auf ihr Wort hören, weil du geschützt bist. Und wie viele Älteste habe ich ermutigt und habe gesagt, wenn da Leute aus eurer Gemeinde mit zerstörerischen, schadenbringenden Diensten in Berührung kommen, ihr seid es der Herde schuldig, aufzustehen und zu sagen, aus den und den Gründen sind wir gegen diesen oder jenen Dienst. In einer Gemeinde, ich sage, wie kann das sein? Sogar einer eurer eigenen Ältesten geht zu diesem absolut wirren und absurden Befreiungsseminaren. Wie kann das sein, dass der Älteste nicht mit den anderen Ältesten übereinstimmt? Alle wissen, dieser Dienst ist so krank und bringt so viel Verwirrung und so viel Durcheinander. Und einer von euch geht selber dahin. Das ist ein Signal an die Gemeinde. Ihr wisst selber nicht, was ihr wollt. Die einen sagen Hü und der eine sagt Hot. In der Beurteilung von Diensten sind Älteste nach dem Herzen Gottes 100%ig überein. Und deswegen kann man sie auch nicht gegeneinander ausspielen. So wie trickreiche Kinder versuchen, Vater und Mutter gegeneinander auszuspielen, wenn die nicht eins sind. Und was Mutter verbietet oder was Vater verbietet, erlaubt dann Mutter. Und dann weiß man immer, an wen man sich zu wenden hat. Aber Älteste im Heiligen Geist, 4 oder 5 oder 6, du kannst fragen, wen du willst, jeder wird das Gleiche sagen. Jeder wird das Gleiche sagen. Das bringt Sicherheit in die Familie. Das bringt Geborgenheit. Das ist normal. Ja, aber es gibt so viele verschiedene Meinungen. Ja, und es gibt die Meinung des Herrn. Und Gott hat nicht zwei Meinungen und Gott ist nicht verwirrt. Und er sagt nicht, den einen dieser Dienst ist gesund und den anderen sagt er, dieser Dienst ist furchtbar. Gott ist nicht verwirrt, sondern Gott ist klar und Gottes Meinung ändert sich nicht. Und wenn wir nicht Vorlieben haben, wenn wir nicht festhalten, wenn wir nicht unsere Dinge durchdrücken wollen, sondern wenn wir sagen, Herr, egal wie ich hingezogen werde oder abgestoßen werde von diesem oder jenem, zeig du mir aufgrund deines Wortes und deines Geistes deine Sicht. Gott wird seine Sicht dir mitteilen. Aber der Glaube, dass es einen redenden Gott gibt, der eine Meinung hat, wird immer mehr unterminiert. Und wir sagen, naja, wenn dem das aber so von Gott klar geworden ist und dem anderen ist das Gegenteil von Gott klar geworden, naja gut, also Gott ist ja vielfältig. Nein, Gott ist ganz klar und eindeutig und Gott hat nicht zwei Meinungen, Gott hat eine Meinung. Und Paulus sagt, es gibt gesunde Lehre. Und die gesunde Lehre kann man daran erkennen, dass gesunde Lehre Gottesfurcht produziert. Gesunde Lehre bringt Gottesfurcht hervor. Und die Ältesten haben gesunde Lehre zu bringen. In aller Freiheit, in aller Liebe, in allem Feiern, in allem Jubeln und Tanzen fürchten wir Gott. Und das heißt, wir wollen ihn ehren. Und wir werden nicht zulassen, dass Dinge in unserem Leben sind, Dinge in unserem Wortschatz sind, die Gott beleidigen und Gott kränken. Wir werden nichts in unserem Haus haben, was eine Beleidigung für Gott ist. Wir werden das nicht haben, weil wir Gott lieben und weil wir Gott ehren und weil wir ihn nicht betrüben wollen. Ein Herz, das Gott fürchtet, das weiß, Sünde beleidigt Gott. Sünde gibt dem Feind Munition, Gott zu verspotten. Und weil wir Gott lieben, wollen wir dem Feind keine Gelegenheit geben, sich wieder aufzuplustern gegen Gott. Der Prophet sagt zu David, durch deine Sünde hast du den Feinden Gottes Anlass zur Lästerung gegeben. Gibt heute Sünde den Feinden Gottes nicht mehr Anlass zur Lästerung? Hat sich der Feind geändert? Hat sich die Natur der Sünde geändert? Hat sich Gott geändert? Nein, es ist immer noch alles gleich. Die Sünde ist die gleiche, der Feind ist der gleiche, Gott ist der gleiche, das Wort ist das gleiche. Also beleidigt heute auch Sünde den Herrn und gibt dem Feind Gelegenheit, sich zu erheben gegen Gott. Wir sind aber dafür da, den Feind niederzuhalten und Gott in Ehren zu halten. Das ist unsere Berufung. Und gesunde Lehre wird eine Zunahme von Gottesfurcht bewirken. Das sind die Merkmale von gesunder Lehre. Wenn Lehre Leuten Freiheit und Lizenz gibt, zu sündigen und sie wieder anfangen, Dinge zuzulassen in ihrem Leben, die sie schon einmal überwunden hat, dann ist es nicht gesunde Lehre. Es ist nicht gesunde Lehre. Es gibt eine Lehre von Gerechtigkeit in unserem Land, wo die Leute so gerecht sind, dass sie sagen, ja, wenn da jetzt Sünde ist in meinem Leben, ich sündige ja nicht, ich kann gar nicht mehr sündigen. Das ist Schwachsinn, geistlicher Schwachsinn. Wenn Sünde ist in meinem Leben, ist einer zuständig und das bin ich selber. Und ich bin verantwortlich dafür und ich muss damit umgehen. Kann ich mich nicht aufteilen und sagen, ich bin ja gerecht und ich sündige nicht mehr. Und das ist nur das Fleisch und damit habe ich nichts zu tun. Wir haben Verantwortung. So im Namen der Gnade wird eine neue Freizügigkeit gepredigt. Und das ist nicht gesunde Lehre. Und von so etwas müssen wir uns fernhalten. Und die Ältesten sind dazu da, vor Gott zu sein, das Wort zu studieren, von Gott gesunde Worte zu empfangen und die Gemeinde zu füttern mit gesunder Lehre. Das ist die Aufgabe der Ältesten. Und wir unterstützen sie, indem wir für sie beten. Wenn wir wissen, am nächsten Sonntag ist Schwester X dran, Bruder Y mit der Verkündigung, dann beten wir. Sagen, Gott, hilf du, stärke du, gib du ein klares Wort. Und wir stehen gegen den Bedränger, der abhalten will, dass die Inspiration vom Himmel kommen kann. Wir sorgen dafür, dass klares Wort hervorkommt, indem wir unseren Teil nehmen. Paulus betet oder er bittet um Gebet und er sagt, betet, dass mir Freimütigkeit gegeben wird, dass ich in Freimütigkeit das Wort verkündigen kann, so wie sich das gehört. Die Art der Verkündigung von Paulus, von diesem mächtigen Mann Gottes, hing ab von der Fürbitte der Gemeinde. Schon mal darüber nachgedacht? Das ist, was er sagt. Betet für mich, dass ich das Evangelium verkündige, so wie sie es gehört, in Freimut. Es ist nicht, wir gehen am Sonntag und wir gucken mal, ob er heute gesalbt ist. Und dann sitzen wir da wie die Jury beim Eiskunstlauf, kritisch distanziert und nachher geben wir unsere Noten ab. Okay, 4, 4,5, 3, 2,5. Schon mal gesehen, die Jury, mit welcher ernsten Miene die ihre Tafeln da hochheben? Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so, als Kind habe ich das immer gesehen. Ja, da sitzen die dann, dann kommt der spannende Moment und dann auf einen Moment müssen die alle ihre Karte hochhalten. Und dann siehst du, welche Zensur sie gegeben haben. Wir kommen nicht in die Gemeinde, um am Sonntag Zensuren zu geben für den Prediger, sondern wir wollen das Wort Gottes hören. Und wir beten für die Leiterschaft. Und wenn wir sagen, Gott, rede du heute zur Gemeinde und vor allem rede zu mir, dann werden wir aus jeder Verkündigung etwas bekommen, was wichtig ist. Wir kriegen Antworten. Ich habe eine Weile das mir mal zur Gewohnheit gemacht. Leute kommen und sagen, boah, das hat heute zu mir gesprochen. Das war Volltreffer. Das war so genau in meine Situation. Und ich sage eine Frage, hast du vor dem Gottesdienst gebetet, dass Gott zu dir redet? Und immer habe ich die Antwort bekommen. Ich habe gefleht und gerufen zu Gott, dass Gott zu mir reden möge. Ich sage, siehst du, das Flehen und die Sehnsucht der Gemeinde zieht die Salbung aus dem Verkündiger. Das ist die Wahrheit. Und deswegen brauchen wir diese Kooperation, deswegen müssen wir zusammenstehen. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht der Punkt, auf den ich jetzt hin will. Und ich will wenigstens noch ein paar Minuten, will ich noch sprechen über den Schutz des Leiters. Wir alle sind gefährdet, wir alle sind verführbar, wir alle haben Schwachstellen, wir alle können auf falsche Wege gebracht werden. Aber noch viel mehr die, die in Verantwortung der Leiterschaft sind. Weil der Feind weiß, wenn ich die Leiterschaft irreführe, habe ich die ganze Gemeinde kassiert. Gehen die Hirten in die Irre, geht die Gemeinde in die Irre. Das ist einfach so. Und darum sind Angriffe da. Und darum braucht die Leiterschaft Weisheit. Und sie braucht ein volles Verständnis über die Schutzmechanismen, die Gott gibt. Gott gibt Schutzmechanismen. Dass nicht einer irgendeine verrückte Geschichte nehmen kann und alle anderen folgen hinterher. Mir kommt eine Story und solche Stories landen Monat für Monat auf unserem Schreibtisch. Monat für Monat, manchmal mehrere pro Monat. Du könntest sagen, was ist los in diesem Land? Wann endlich werden wir uns ausrichten nach diesem Wort? Da ist eine Gemeinde, die hat ein Ältestenteam. Und der leitende Älteste hat gesagt, wir werden alles gemeinsam tun. Und eines Tages kommt er in eine Berührung mit einer absolut skurrilen, dämonischen Befreiungslehre, die total zerstörerisch und bösartig und ungesund ist. Und er wird davon fasziniert und kommt wieder zurück und sagt, also wir müssen das jetzt doch ändern mit dem Team, ich bin hier der Senior Pastor und Gott hat zu mir gesprochen, egal was ihr Älteste darüber denkt, diese Lehre muss jetzt in die Gemeinde. Zwei Älteste haben sofort ihren Hut genommen und gesagt, wenn du diese Lehre in die Gemeinde bringst, ohne mich, ich übernehme nicht die Verantwortung. Und er ging über Leichen, um diese Lieblingslehre in die Gemeinde zu bringen. Und heute hat es die Gemeinde zerlegt und es ist nur noch ein kleiner, jämmerlicher Kreis. Wie viel besser wäre es gewesen, er wäre in dieser Haltung geblieben. Ja, Gott redet. Gott ist ein redender Gott und er kann zu mir reden. Er kann auch zu meinen Brüdern reden. Und wenn Gott will, dass wir etwas Neues in die Gemeinde hineinbringen, dann wird er nicht nur zu mir reden und ich kann warten, bis er zu jedem meiner Mitbrüder auch geredet hat. Und wir werden es weiterhin tun wie bisher. Wir werden alles in hundertprozentiger Übereinstimmung tun. Wenn er diese Weisheit gehabt hätte, diese Demut gehabt hätte, würde es diese Gemeinde heute noch geben. So, die Verantwortlichkeit, die Übereinstimmung im Ältestenteam ist ein ganz wesentlicher Schutz, den Gott gibt. Es geht nicht darum, ja, was habe ich jetzt entdeckt, was hat Gott zu mir gesagt, sondern Gott redet zum Team, Gott redet zu allen. Und Demut heißt, ich kann glauben, dass Gott sogar zu meinem Bruder spricht. Das ist Demut. Und nicht, Gott hat zu mir geredet und ihr seid nur zu stur und ihr seid nur zu blöd und ihr seid nicht willig und so weiter. Und weil ihr nicht willig seid, ich wechsle euch aus. Man kann nicht Älteste einfach auswechseln. Wenn wir neutestamentliche Strukturen haben, dann kann man überhaupt nicht einfach Älteste auswechseln, weil Älteste werden vom apostolischen Dienst eingesetzt. Und wenn Älteste abgesetzt werden müssen, dann muss auch der apostolische Dienst dazu sein Ja haben. Aber wir sind clever, wir brauchen keinen apostolischen Dienst. Und wir machen unser eigenes Chaos. Lieben, Gott hat einen Plan, der ist sicher und der funktioniert. Und ein Schutz ist das Miteinander im Team. Ein anderer wichtiger Schutz, eigentlich sollte ich das zuerst nennen, ich bin jetzt nicht systematisch, weil ich nicht nach meinen Papieren gehe. Ein wichtiger Schutz davor noch ist das Wissen, Gott, dem ich diene und der mich gerufen hat, ist der Gott, der die Herzen prüft. Das ist ein ganz wesentliches, schutzgebendes Element, was interessanterweise in dieser einseitigen Betonung von Glauben und Power und wir sind stark und wir können und wir überwinden, was vollkommen fehlt. Und im Namen des Herrn und im Namen von Glaube proklamiert man sich in eine Stärke hinein, die nicht aus dem Geist ist. Erkennbar daran, dass man in seiner Stärke nicht mehr hinterfragbar ist. Denkt über das nach. David sagt einmal, ich habe erkannt, Herr, dass du die Herzen prüfst. Ich muss zu meiner Schande sagen, dass ich ungefähr 15 Jahre meines Christseins gebraucht habe, bis ich erkannt habe, der Gott, dem ich diene, der Gott, der mich gerufen hat, ist der Gott, der Herzen prüft. Und auf einmal sah ich es überall in der Bibel, aber wenn du mich, bevor Gott mir das selber gezeigt hat, gesagt hast, aber Bruder, denk dran, Gott prüft die Herzen. Oh, das ist Altes Testament. Das ist heute nicht mehr wichtig. Das ist heute nicht mehr aktuell. Gott prüft die Herzen. 1. Thessalonicher 2, ist das Neues oder Altes Testament? Check mal schnell. Wenn du es nicht weißt, schau ins Innerverzeichnis. 1. Thessalonicher, ist das Altes oder Neues Testament? Kann ich mal eine Antwort haben? Neues Testament. Und was steht da? Gott, der die Herzen prüft. Also im Neuen Testament, zur Zeit von Paulus, ist Gott immer noch der Gott, der die Herzen prüft. Derselbe Gott wie bei David. Und Gott hat gesagt, ich, der Herr, ändere mich nicht. Und wenn er bei David Herzen geprüft hat, wenn er bei Paulus Herzen geprüft hat, dann prüft er heute immer noch die Herzen. Gott prüft Herzen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, er bringt uns in Situationen, wo offenbar wird, was in unserem Herzen ist. Er muss nicht lange suchen und Rätsel raten, was da wohl in unserem Herzen verborgen ist. Sondern wenn Gott die Herzen prüft, dann bedeutet das, er gibt uns Offenbarungen, die uns schockieren über uns selbst, über unsere Motive. Damit wir Buße tun. Nicht, weil er uns ablehnt, weil er uns beschämen möchte, sondern weil er möchte, dass wir uns reinigen in den verborgenen Dingen. Und wenn wir das begreifen, dass wir darauf angewiesen sind, dass Gott uns unser Herz zeigt. Wenn wir begreifen, von uns aus sind wir blind, wir können überhaupt nichts Definitives über den Zustand unseres Herzens sagen. Wir alle glauben, wir sind in Ordnung. Ja, klar. Wie heißt es in den Sprüchen? Einem jedem Manne dünkt sein Weg recht, aber der die Herzen prüft, ist der Herr. So, ich kann über mich denken, ich bin in Ordnung und ich bin rein und alles ist gut. Schön, aber was denkt Gott? Und bin ich interessiert daran, zu wissen, was er denkt? Und wenn ich weiß, ich brauche Offenbarung, auch über mein Herz, dann werde ich regelmäßig solche Gebete beten wie, Herr, prüfe mein Herz, erforsche du mich und zeige du mir, ob ich auf dem Weg des Abgottes, des Götzen bin. Psalm 139. Das heißt also, das bedeutet, dieser Vers bedeutet, man kann auf einem Weg des Götzen sein, man kann einem Götzen huldigen und das nicht wissen. Und man braucht Gott, der einem zeigt, ob da und welcher Götze da ist. Und was tun wir? Wir sagen, Götze? Nein, bei mir nicht. Also ich kann dir ein paar nennen, bei denen ist wahrscheinlich einer, bei mir aber nicht. Wir brauchen Offenbarung. Erforsche mein Herz, prüfe mich, wie ich es meine. Psalm 19, lass das Reden meines Mundes und das Trachten meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Gott, erforsche mich, prüfe mich, zeig du mir, hilf du mir, ob ich auf dem richtigen Wege bin. Das ist das Erste. Dann, wenn da eine kleine Verhärtung da ist und wir nicht mehr so direkt ansprechbar sind vom Heiligen Geist, dann gebraucht Gott die Geschwister. Und auf ihre Signale sollten wir achten. Und wenn sie uns etwas mitteilen, und wir sollten ihnen immer die Freiheit geben, und jeder Leiter sollte der ganzen Herde die Freiheit geben, du darfst mir mitteilen. Du darfst Dinge sagen wie, ich empfinde in letzter Zeit, bist du ein bisschen hart geworden. Da kommt irgendwie eine Gnadenlosigkeit rüber in deiner Verkündigung. Da ist nicht mehr diese Frische da, da ist nicht mehr, irgendwas ist da. Geh mal vor den Herrn und frag das. Und ein Leiter nach dem Herzen Gottes wird nicht die Keule rausholen und sagen, wie wagst du es, den Gesalbten des Herrn anzutasten? Weißt du nicht, welcher Fluch jetzt auf dich kommt? sondern er wird sagen, danke, ich nehme das vor Gott und ich bewege das und ich frage meine Mitbrüder. Und ich entscheide das nicht selbst. Nein, da ist, ich kenne eine ältesten Situation, jemand sagt, wir haben ja ein ganz großes Finanzproblem. Ein anderer aus dem ältesten Kreis sagt, wir haben kein Finanzproblem, wir haben ein Beziehungsproblem. Und der leitende Älteste sagt, nein, ein Beziehungsproblem haben wir nicht. Verstehst du die Ironie? Die ganze Art und Weise, einer beschließt, wir haben kein Problem, beweist, dass sie ein dickes Problem haben, ein ganz dickes Problem haben. Das ist wie, wenn der Ehemann beschließt mit seiner Frau, wir haben kein Eheproblem, merkt ihr das? Wenn jemand signalisiert, wir haben ein Problem, dann ist es lohnenswert, dem nachzugehen und sagen, erklär mir das Problem. Worin besteht das Problem? Was klemmt? Was läuft nicht richtig? Und Leiterschaft nach dem Herzen Gottes ist ansprechbar. Und prüft die Impulse. Vielleicht können Sie nicht mit allen Anfragen mitgehen. Vielleicht können Sie nicht alles übernehmen. Vielleicht können Sie nicht jede Anfrage verwerten und müssen auch dann nach Prüfung zum Schluss kommen. Also das ist das Problem des Bruders und nicht das Problem, was wir jetzt hier bei dir sehen. Aber wenn da eine Anfrage an dich ist, die Brüder werden dir bestätigen, ob das so ist oder nicht. Wir können nicht Beschuldigter und Richter in einer Person sein. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht beschuldigt werden und dann beschließen, was du da sagst, ist falsch. Da müssen andere kommen und sagen, du, wir schauen das an, wir prüfen das. Und ein Merkmal von Missbrauch in der Leiterschaft. Alle Konflikte werden unter vier Augen ohne Protokoll geführt. Das ist ein Merkmal von Missbrauch in der Leiterschaft. Und das hätte ich auch gesagt, wenn ihr mir nicht die Infos heute Abend gegeben hättet. Weil das Teil meiner ganzen Lehre ist über Leiterschaft. Und Leiterschaft nach dem Herzen Gottes wird immer transparent sein. Und wird immer, einer der Ältesten wird sagen, schau mal, ich habe hier dieses blöde E-Mail bekommen. Was sagt ihr dazu? Ist da was dran? Was soll ich damit tun? Wie soll ich darauf reagieren? Bitte, gebt mir mal Rat. Und vielleicht sagen sie, du, an diesem Punkt denke ich, hat der schon recht. Geh da mal in dich. Dann sage ich, ach, jetzt seid ihr auch noch verführt. Nein, sondern das sind meine Brüder. Und die liebe ich. Und wenn die der Meinung sind, an dieser Stelle ist was faul in meinem Verhalten, in meiner Haltung, in meinem Charakter. Und vier von fünf Brüdern, ich bin der fünfte, vier von fünf Brüder sind der Meinung, da ist etwas faul. Schon alleine die statistische Wahrscheinlichkeit legt nahe, dass die Recht haben. Weil der, der beschuldigt ist, ist selten objektiv. Ist selten objektiv. In all meinen Konflikten, die ich habe im Reich Gottes, und ich habe laufend Konflikte, das kannst du mir glauben, laufend. In all meinen Konflikten, ich habe Brüder und sage, das ist die Situation. Hier ist der Brief, hier ist die Anklage. Wie soll ich darauf antworten? Dann entwerfe ich eine Antwort und sage, schau mal drüber, meine Frau schaut sich das an. Ich schicke nie irgendwelche Antworten raus, die nicht andere, die mir nahe sind und die das Recht haben, in mein Leben zu sprechen, gesehen haben. Niemals einen einzigen Brief alleine. Niemals. Nicht, weil ich hilflos bin und weil ich nicht schreiben kann, sondern weil ich Sicherheit brauche. Und manches Mal sagt jemand, ich finde ein bisschen zu scharf. Ich finde, das hast du gar nicht nötig, da so sehr drauf einzugehen oder dich zu verteidigen oder dies und das. Schreib ein bisschen milder. Und ich nehme das zu Herzen. Weil meine Frau und Brüder sind mein Schutz. Und die brauche ich. Jetzt kommt mir der Usia in den Sinn. Schon mal von Usia gehört? Einer, der mächtig gebraucht wurde von Gott. 2. Chronik 26. Dann wird beschrieben in Vers 15, was er da alles gemacht hat, was er sich für tolle Dinge ausgedacht hat. Und das heißt dort in 15b, und sein Name ging aus bis in die Ferne. Denn wunderbar wurde ihm geholfen, bis er sehr mächtig war. Er bekam Hilfe Gottes und er wurde mächtig. Das ist normal, das ist okay, das ist noch kein Problem. Aber jetzt lesen wir Vers 16. Und als er mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig. Der Segen unseres Dienstes, der Segen unserer wachsenden Gemeinde kann uns verführen zu Hochmut. Als er mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig, bis er verderblich handelte. Da ist so eine Weisheit drin. Der Hochmut wächst und wächst und wächst und irgendwann ist es nicht nur eine verborgene Sache des Herzens, sondern irgendwann kommt heraus, was in unserem Herzen ist und wir tun gemäß unserem Herzen. Bis er verderblich handelte. Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und drang in den Tempel des Herrn ein, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Wieso war das treulos, dass er dort gottesdienstliche Dinge verrichtet hat? Weil er ein König war. Und weil es strikt getrennt war, Priestertum und Königtum. Der einzige, wo wir sehen, wo das zusammen war, Prophet, König und Priester, ist David. Der ein Bild auf Christus ist. Aber bei allen anderen war das getrennt. Und ein König durfte keinen Priesterdienst tun. Der Hochmut des Herzens hat ihn verführt, die Grenzen seiner Autorität nicht mehr zu respektieren. Und er drang in Gebiete ein, für die er nicht gerufen war, für die er kein Mandat hatte. Und das ist, was Hochmut bis heute tut. Hochmut macht uns blind gegenüber den Grenzen unserer Autorität. Und jede Autorität, die Gott gibt, egal ob das Apostel ist oder irgendetwas anderes, oder wir dienen in Hilfeleistung, Verwaltung oder irgendetwas, hat seine Grenzen. Technik, Hilfeleistung hat Grenzen. Einmal habe ich gedient in einer Gemeinde und auf einmal war der Ton weg. Und ich wunderte mich und ich gehe da zu dem Tontechniker und sage, wieso ist der Ton nicht da? Ja, ich denke, die Zeit für Predigt ist um. Der Vorteil, wenn man in Russland und so weiter dient, dort sind die Dinge alle irgendwie, die haben mehr Konturen. Hier geht das alles mehr so subkutan, ein bisschen verborgen, aber da ist das alles so krass offenbar. Und ich sage, es ist ein klarer Fall von Autoritätsüberschreitung. Es ist nicht deine Autorität zu bestimmen, wie lange ich predige, sondern deine Autorität ist dafür zu sorgen, solange ich predige, habe ich einen guten Ton. Und wenn zu Ende ist, bestimme ich. Und wenn der leitende Pastor sagt, ich denke, du solltest in 5 Minuten zu Ende sein und legt mir einen Zettel auf Pult, dann sage ich, okay, ei, ei, Sir, so ist es. Dann ist es fertig. Aber der Tontechniker hat nicht Autorität über meine Predigt. Das ist ein simples Beispiel. Das ist nicht an unseren lieben Bruder da gerichtet. Das ist einfach nur gemeint. Jede Autorität hat Grenzen. Ja? Und wir müssen die Grenzen der Autorität wissen und beachten. Und Hochmut verführt uns dazu, unsere Autorität zu übertragen in Bereiche, wo wir keine Autorität haben. Und da können wir sehr christliche Dinge tun. Und es ist doch Treulosigkeit gegenüber dem Herrn. Wie geht das Ding weiter? Also er war verführt und er hörte nicht mehr auf das Gebot des Herrn. Da ging der Priester Asaja hinter ihm her, mit ihm 80 Priester des Herrn. Und jetzt achte drauf, was der Heilige Geist hier sagt. Tüchtige Männer. Tüchtige Männer. Und sie widerstanden dem König Usia. Ja, das ist doch Rebellion. Der Heilige Geist sagt, es waren tüchtige Männer. Manche sagen, es war Rebellion, aber der Heilige Geist sagt, es waren tüchtige Männer. Sie widerstanden ihm und sie sagten zu ihm, nicht dir, Usia, steht es zu, dem Herrn Rauchopfer darzubringen, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die geheiligt sind, Rauchopfer darzubringen. Geh aus dem Heiligtum hinaus, Ausrufungszeichen. Die Priester geben dem König Befehle. Na, die waren aber ganz schön rebellisch. Die waren total loyal zum König. Die haben gesagt, wir lieben unseren König so sehr. Wir wollen nicht zulassen, dass er eine Grenze überschreitet und ins Verderben gerät. Wir wollen das nicht zulassen. Wir lieben ihn. Und darum sagen wir, stopp, König, hier ist die Grenze. Über diese Grenze darfst du nicht hinweg. Das ist wahre Loyalität. Loyalität ist nicht alles zu schlucken, was der König sagt. Sondern Loyalität ist zu sagen, der König hat Grenzen, so wie ich auch Grenzen habe. Und seine Grenzen mögen viel weiter sein als meine Grenzen. Aber weil ich den König liebe und weil ich möchte, dass der König lange lebt, weise ich ihn darauf hin, wenn er seine Grenze übertritt. Es gibt hochrangige Leiter in unserem Land, die würden eine solche Aussage als Anstiftung zur Rebellion werten. Hochrangige Leiter in unserem Land. Die würden diese Aussage nehmen. Siehst du, da haben wir es wieder. Der Henkel wiegelt das Volk auf zur Rebellion. Aber das Schöne ist, wenn du einmal deinem guten Ruf abgestorben bist, dann ist es egal, ob sie jubeln oder klatschen oder pfeifen oder Intrigen schmieden, Gerüchte erfinden. Das ist alles egal. Solange der Vater da oben im Himmel lächelt, mache ich weiter. Solange er sagt, gut gemacht, mein Sohn. Warst wieder ganz auf Kurs heute. So lange mache ich weiter. Und keine Pfiffe und keine Buhrufe und kein Applaus wird meinen Kurs verändern. Weil ich dem abgestorben bin. Und ich bemühe mich, in diesem Abgestorbensein zu bleiben. Und meine Schubkraft kommt nicht vom Applaus der Menschen. Und mein Tempo wird und mein Kurs wird nicht verringert von den Pfiffen von einiger Leute, die das Wort Gottes verdrehen. Wir gehören Gott, wir sind Diener Gottes. Sie liebten ihren König so sehr, dass sie ihm widerstanden. Dem König zu widerstehen, kann ein Akt der Liebe sein. Merkte diese Lehre. Du hast treulos gehandelt, dem König zu sagen, was er falsch gemacht hat, ist ein Akt der Liebe. Es ist nicht Anklage, es ist nicht Rebellion, es ist nicht Isabel, es ist Liebe. Es wird dir nicht zur Ehre gereichen vor Gott, dem Herrn. Aber Usia wurde wütend. Und er hatte schon in seiner Hand eine Räucherpfanne, um Rauchopfer darzubringen. Und als er über die Priester wütend wurde, jede Sicherung ist durchgeknallt bei ihm. Jede Grenze, jede Schutzmauer hat er überfahren. Er hätte doch sagen können, ich diene Gott, Gott ist ein Gott der Liebe, Gott will, dass ich meine Brüder liebe, auch wenn es meine Untertanen sind, ich soll sie lieben, jetzt auf einmal entdecke, ich bin wütend über sie, jetzt müssen wir, bevor ich diesen wutfreien Lauf lasse, einmal prüfen, ist dieser Zorn berechtigt? Habe ich Grundlage im Wort Gottes, über meine Brüder jetzt zornig zu sein? Dann geht die Ampel auf grün und dann zeige ich ihm mal, was eine Hake ist. Wenn aber mein Zorn nicht berechtigt ist, dann mäßige ich mich und nehme mich zurück und sage, oh danke, ihr habt recht. Aber der König war so vermessen, er brauchte nicht zu prüfen, er war immer im Recht. Der König ist immer im Recht und wenn der König mal nicht im Recht ist, dann ist er immer noch im Recht. Er braucht nicht zu prüfen, er muss seine Gefühle, seine Emotionen, seine Handlungen nicht mehr prüfen am Wort Gottes, weil er ist König und er kann machen, was er will, denkt er. Und er hat es verpasst, innezuhalten in seiner Wut und einmal zu prüfen, was sagt das Wort Gottes. Hätte er innegehalten, hätte er gesagt, okay, wir machen eine kleine Pause in diesem ganzen Akt. Ich ziehe mich zurück und mache ein kleines Bibelstudium und finde heraus, was sind die Aufgaben und die Grenzen der Autorität eines Königs. Dann hätte er herausgefunden, der König darf keinen Priesterdienst tun. Dann kommt er zurück und fällt ihn um den Hals und küsst sie und sagt, ihr habt mich gerettet, ich danke euch so sehr. Das ist wahre Loyalität. Und er würde mit dem Heiligen Geist übereinstimmen und sagen, ihr seid tüchtige Männer. Aber er brauchte nicht zu prüfen, meinte er. Und so ließ er dem Wut freien Lauf. Der Wut ließ er freien Lauf. Und als er über die Priester wütend wurde, brach der Aussatz aus an seiner Stirn. Angesichts der Priester im Haus des Herrn, neben dem Räucheraltar. Das, was in seinem Herzen war, Aussatz ist ein Bild für Sünde. Das, was in seinem Herzen war, kam jetzt heraus. Und jeder konnte sehen, dass er unrein ist. Und als Unreiner durfte er nicht im Haus des Herrn sein, durfte er nicht mehr König sein, durfte nicht mehr in der Gemeinschaft seines Volkes sein. Jetzt war klar, man muss ihn entfernen. Verstehst du diese Geschichte? Dieser Priester Asaja war ein loyaler Mann und er liebte den König. Aber der König hat sich verstiegen in seinem Hochmut und war nicht mehr zu bremsen. Und Gott musste ihn entfernen. Das passiert heutzutage in vielen Gemeinden. Ich könnte hier, was ich nicht tun werde jetzt, Geschichten über Geschichten erzählen, wie Gott eingegriffen hat und hat Menschen aus hoher Position entfernt. Weil ein Licht da ist, ein Licht über Leiterschaft und was Leiterschaft darf und was Leiterschaft nicht darf, ist jetzt im Lande. Und wer dieses Licht nicht achtet, dem wird Gott am Haken nehmen und rausziehen. Gott wird das tun. Und wir werden noch manche Zusammenbrüche und Erschütterungen in den nächsten Jahren sehen. Von Leitern, die meinen, das Wort ist nicht mehr maßgeblich für ihren Dienst. Wir werden das sehen. Und wir sehen es auch schon. Überall im Land passieren Dinge, die so oder so eine Parallele und eine Ähnlichkeit haben zu dem, was hier passiert ist. Überall im Land. Die Erfahrungen dieser Zusammenbrüche habe ich versucht zu verarbeiten in dem Buch Gebt mir meine Gemeinde zurück. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber da beschreibe ich die Hintergründe und da erkläre ich, was das Licht Gottes ist über Leiterschaft und was dienende und verantwortliche Leiterschaft ist. Wenn eine Wahrheit auf dem Markt ist, dann erwartet Gott, dass wir uns danach richten. Und wer das ignoriert und sagt, wir machen es so wie vor 20 Jahren, Gott nimmt ihn und zieht ihn aus dem Verkehr. Weil Gott sagt, wir müssen weiter. Wir wollen eine herrliche Gemeinde. Wir wollen den prophetischen Dienst. Wir wollen den apostolischen Dienst. Wir wollen eine Gemeinde, die mit Kraft vom Himmel ausgerüstet wird, ohne daran kaputt zu gehen und sich zu überheben. Gott will eine herrliche Gemeinde im Land haben und er wird sie haben. Und wer sich dem entgegensteht, der wird aus dem Verkehr gezogen. Es wird die herrliche Gemeinde geben. Das ist schon entschieden. Was noch nicht entschieden ist, ob du und ich dazugehören, das ist noch nicht entschieden. Und darum müssen wir so etwas hören und sagen, Herr, hier bin ich. Hilf mir, durch das Wort gewarnt zu werden. Hilf mir, durch deinen Heiligen Geist gewarnt zu werden. Hilf mir, auf die Warnung der Brüder zu achten. Hilf mir, ansprechbar zu bleiben und sehr vorsichtig zu sein mit meinen Reaktionen auf Korrektur, wenn ich korrigiert werde. Wie reagiere ich, wenn ich in Frage gestellt werde, wenn ich korrigiert werde? Schlage ich gleich zurück, das musst du mir gerade sagen, du, wo du da und da und da und da deine Probleme hast? Wie primitiv ist das? Das setzt den anderen schachmatt. Das ist total primitiv. Im Moment geht es ja gar nicht um die Schwächen von dem und dem und dem, sondern im Moment geht es ja um die Anfrage an meine Dinge, an meinen Dienst, an meinen Umgang, an mein Verhalten. Darum geht es. Das ist nur eine primitive Ablenkungsmethode. Ja? So wie man mit unliebsamen Predigern umgeht, wenn man sie am Wort nicht packen kann und ihm widerlegen kann, dass das falsch ist, dann muss man auf ihre Persönlichkeit eindreschen und ihnen Dinge unterstellen und Dinge erfinden, wenn man nichts hat. Und muss auf irgendwas, und du hast damals, vor 35 Jahren, damals hast du. Und dann ist nicht mehr wichtig, ob der vor 35 Jahren Buße getan hat, sondern wir wissen, was damals passiert ist. Ja, klasse. Verkläger der Brüder, eins gemacht mit dem Teufel. Gott vergibt und vergisst jede bekannte Sünde. Wer gibt uns das Recht, alte Geschichten wieder auszugraben? Du hast aber damals. Hallo. So lass uns aufpassen, wie wir reagieren, wenn wir angefragt werden. Ich bin Mann Gottes, ich bin im Dienst und du bist erst 2 Jahre gläubig und du wagst es, mir etwas zu sagen? Ja, allerdings. Jeder Neubekehrte darf kommen und sagen, mit dieser Sache habe ich ein Problem, bitte erkläre mir das. Jeder Neubekehrte. Und wir können nicht sagen, schaff du erst mal im Reich Gottes, was ich geschafft habe. Und dann darfst du kommen, bau du erstmal so eine große Gemeinde, wie ich gebaut habe. Und dann darfst du kommen und mich kritisieren. Nein, wenn die Liebe im Herzen ist zu mir, dann darf er mich korrigieren. Und wenn er erst einen Tag gläubig ist, er darf das. Er hat das Recht. Wenn du einen Bruder sündigen siehst, Galater 6, beißt er auf die Zunge und schweige. Geh hin! Und bring den Bruder im Geist der Sanftmut zurecht. Das habe ich in einer Gemeinde gelehrt. Und der Mann Gottes sagt, oh, das ist eine gefährliche Lehre. Das ist gesunde Lehre. Das ist Sünde lehren. Wir können entspannt damit umgehen, mit den paar Übereifrigen, die uns Dinge anhängen wollen, die nicht wahr sind. Wir können entspannt damit umgehen. Und wir können sagen, hey, aus den und den Gründen ist deine Kritik nicht berechtigt. Wir können entspannt sein. Lieber ein paar Heißsporne im Übereifer kommen auf uns zu, als dass wir alle so einschüchtern und wir tun die dümmsten Dinge und niemand traut sich mehr zu uns zu kommen, weil er weiß, was mit den dreien vorher passiert ist, die es gewagt haben, mich anzusprechen. Amen. Wir sind transparent, wir sind ansprechbar, wir sind hinterfragbar. Und wir können erklären aus dem Wort Gottes, warum wir tun, was wir tun und warum wir lehren, was wir lehren. Und wenn wir aus dem Wort Gottes nicht erklären können, warum wir lehren, was wir lehren, dann sind wir in Gefahr. All die Dinge, die ich euch hier erzähle, musst du prüfen in deiner Bibel. Und wenn in deiner Bibel das Gegenteil steht von dem, was ich erzähle, du hast keine Veranlassung, egal wie hoch du mich einschätzt, du hast keine Veranlassung, das zu übernehmen, sondern du bleibst beim Wort Gottes. Und du prüfst alles, ob das von mir ist oder vom Erzbischof von Canterbury oder von sonst irgendwann. Du prüfst alles an diesem Buch. Und du bist nicht verpflichtet, irgendetwas anzunehmen, was nicht mit diesem Buch übereinstimmt. So bleiben wir gesund oder werden wir gesund. Amen.